Das wird das größte Beachvolleyball-Turnier der Welt dieses Jahr, weil ein 7.000-Mann-Stadion baut sonst keiner auf der Welt auf. Das heißt, eine nationale Meisterschaft ist das größte Turnier der Welt. Das heißt, wir sind größer als die Weltserie.
Das hier ist neu. Und das hier ist irgendwie auch nicht neu. Denn unseren Podcast bei Powwow, den gab es schon. Aber dass ich den machen darf, ist neu. Und ich freue mich wahnsinnig. Und ich mache es nicht alleine. Denn unser erster Gast heute, über den wir in dieser Staffel mit Blick auf unser großes Festival im November sprechen wollen, ist einer, der nicht nur der Powwow-Bewegung schon lange angehört und es genauso unterstützenswert findet wie ich, sondern jemand, der genau diesen Weg auch gemacht hat und damit fast ein Role Model ist für das, worüber wir eben auch reden wollen. Athletinnen und Athleten auf dem Weg ins Berufsleben. Was kommt nach der Karriere? Was sind die nächsten Schritte? Wie gehe ich es an? Wie werde ich auch erfolgreich abseits des Spielfeldes, der Halle, des Beckens oder wo auch immer ich als Sportler unterwegs war? Und genau darüber wollen wir sprechen. Und ich bin super, super gespannt auf seine Infos, auf seine Insights, aber auch auf den emotionalen Weg. Weg vom Beachvolleyball und irgendwie doch nicht weg. Alex Walkenhorst ist da. Herzlich willkommen.
Meine Fresse. Da hast du auch die Latte jetzt hochgelegt, ne? Also ich glaube, klar, du hast auch Druck nach den Podcast-Episoden von vorher. Wir haben Druck heute,
eben.
Muss man schon
sagen.
Ja,
wir haben einfach Druck. Also erstmal schöne Grüße an Jonas und Co. und alle, die das bisher gemacht haben. Ich habe gerne gesagt, dass ich da mitmache, weil ich das ganze Thema super finde. Ich weiß nicht, wie lange kennst du Powwow?
Ich glaube von Beginn, ne? Also ich meine, so Björn hatte mir die Geschichte erzählt, wo der Instagram-Kanal noch nicht online war. So, also demnach von Beginn an. Und ich bin gespannt, wo es hingeht.
Ja, ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Das ist das eine. Powwow war einfach mal ein Golfturnier auf Mallorca übrigens. So begann es mal.
Ja, ja.
Genau, da war ich damals dabei. Ich weiß noch, wie Moritz Fürste mir schrieb. Also Mo sagte, ey, wir machen da jetzt ein Golfturnier und es kommen wie 20 Sportler und wir wollen ein bisschen feiern und ein bisschen Golf spielen und gucken, wie wir ein Netzwerk bauen können. Das ist lange her. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn da? Ja, wir laden auch ein paar Leute ein, die nicht so erfolgreich im Sport waren.
und dann warst du dabei, ja.
Da war unter anderem auch ich dabei. Nein. Also es ist natürlich genau die Idee, auch Athletinnen und Athleten zu Wort kommen zu lassen, ehemalige Athletinnen und Athleten, aber vor allem auch so ein bisschen Wege aufzuzeigen und Geschichten zu erzählen von Erfolgsmachern, von Leuten, die das irgendwie auch geschafft haben. Jetzt muss man erstmal erzählen, vielleicht für alle, die diesen Podcast hören und sagen, boah, Alex Walkenhorst, ja, den Namen habe ich schon mal gehört.
Wegen meiner Schwester ist immer mein Intro.
Das machst du auch, ja? Das hätte ich dich jetzt gleich gefragt. Ja. Also Kira, Olympiasiegerin 2016, in Rio, dann ist auf einmal so ein, ich meine, wenn man Olympia gewinnt, dann ist so ein Name auf einmal in Deutschland bekannt, ne?
Ja, vor allem mit diesem Beachvolleyball-Erfolg, ne? Also da in Rio gegen die Brasilianer, ich glaube, das war ja das meistgeschaute Sportevent damals 2016, irgendwie das Halbfinale von denen, mit Laura Ludwig zusammen, die sind ja dann noch Team des Jahres geworden, am Ende in Baden-Baden und sowas alles, die war schon eine Zeit lang ein A-Lister, ne? Und ich meine, mein Intro ist immer noch, ich sage immer, ich bin das schwarze Schaf der Familie, ich bin nur deutscher Meister und EM-Fünfter und so geworden, weißt du? Also das ist ja, weil meine Schwester alles gewonnen hatte, dreimal EM, WM und Olympia und bei vielen ja der Nachname Walkenhorst, gerade so in der älteren Generation, schon mit diesem olympischen Titel dann verbunden ist, ne? Deswegen, das ist eigentlich wirklich immer mein Intro, bricht dann aber auch oftmals das Eis. Das ist eigentlich ganz gut. Also ich nehme das gerne mit.
Du hast eine andere Schwester noch, Pia.
Ja, genau, die ist auch Profi geworden, allerdings im Hallenvolleyball, wohlgemerkt. Also wir sind komplett Volleyballfamilie.
Ah, okay.
Aber mittlerweile alle aufgehört, muss man dazu sagen. Also wir haben jetzt alle gescheite Sachen gefunden, so.
Okay, verstanden. Also, aber Pia ist dann sozusagen auch das schwarze Schaf weiblicherseits. Kira schwebt über allem. Aber wir wollen ja gar nicht, also du hast natürlich dann trotzdem auch so diesen ganz großen sportlichen Erfolg bei deiner Schwester mitbekommen, aber du bist auch deutscher Meister gewesen und hast eigentlich dein ganzes Leben mit Beachvolleyball verbracht bis heute. Ne? Also was bedeutet dir dieser Sport?
Ja gut, erstmal, was ja spannend war, grundsätzlich fängt man ja im Hallenvolleyball an, weil es Volleyballer, ne? Weil du da die Techniken lernst und da die Vereinsstruktur ist. Und wir hatten das Glück, dass wir so eine Beachvolleyballanlage nahe unseres Hauses hatten, in dem wir groß geworden sind, ne? Und da sind wir halt meine Schwestern und ich, gerade so Sommerferien beginnen, ne? Schultasche in die Seite. Was ich auch schon mal einmal geschafft habe, war ein nicht aufgegessenes Pausenbrot und Apfelschorle in der Flasche drin gelassen über die ganzen Sommerferien, das weiß ich noch, weil ich die Tasche weggeworfen habe und dann direkt ab zur Beachvolleyballanlage. Und das haben wir halt unser Leben lang gemacht. So, ich kenne ja gar nichts anderes. Ne? Aber das ist ja meistens auch die Geschichte, warum Leute in diesen Schwellensportarten dann so erfolgreich werden und warum es auch meistens Familien sind, die dann jedes Kind quasi irgendwie auf ein hohes Niveau führen, ne? Weil wir einfach nie was anderes gemacht haben. Und ich habe, weil du es gerade angesprochen hast, ja, 2021 bin ich noch deutscher Meister geworden Und ich bin halt seit 2022 mit einer meiner Firmen, muss man leider sagen, also es ist mittlerweile ein bisschen eskaliert da auf der Ebene, Veranstalter von dieser Turnierserie und auch von den deutschen Meisterschaften. Und das war gerade 2022, um mal diesen Overlap bei mir zu erzählen. 2022 habe ich bei den deutschen Meisterschaften, weil ich noch viele Punkte und Sponsorenverträge hatte, noch mitgespielt, obwohl ich als Geschäftsführer schon Veranstalter war bei den deutschen Meisterschaften. Also mein Übergang war wirklich nicht nur fließend, sondern überlappend.
Okay.
Das war schon heftig, ja.
Das ist ein spannender Punkt. Ich meine, wir können ja da auch in Medias Res gehen und wir können viel über alte Schulzeiten und Liebe zum Volleyball und Beachvolleyball und whatever erzählen. Ich glaube, das können sich viele unserer Hörerinnen und Hörer auch vorstellen. Aber dieser Schritt, und das weiß ich selber aus unzähligen Gesprächen, und ich selber hatte auch mal eine Beziehung mit einer Leistungssportlerin, die im Radsport sehr erfolgreich war, und ich kann mich erinnern, wie schwer dieser Übergang war ins normale Berufsleben. Ich hatte den Eindruck, bei dir und wenn man sich auch mit deiner Vita beschäftigt, du wusstest immer, was du willst.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das Schlimme.
Auch nicht.
Nein, natürlich
aber,
nicht.
Aber das ging so rasant bei dir, so gut. Deswegen wirkt es ja nach außen und deswegen bist du auch so spannend als Gesprächspartner, als ob du einen totalen Plan hattest und den verfolgt das, dann erzähl uns bitte, wie das funktioniert ohne Plan.
Also erstmal vorweg, ne, um das auch mal, und das glaube ich geht jedem Leistungssportler so, ausgenommen natürlich die Sportarten, die damit aussorgen können. Ich hatte ab dem Alter von 27, würde ich sagen, da wo ich so 4-5 Jahre wirklich professionell Beachvolleyball gespielt habe, hatte ich nach jeder Saison oder auch während Niederlagen oder sonstiges oder nach Niederlagen, nach Turnieren, immer diese Frage, warum mache ich den Scheiß eigentlich, ne? Andere gründen eine Familie, bauen ein Haus, kriegen Kinder, haben ihr Studium fertig und du tingelst mit einer Badehose um die Welt, verdienst da Preisgeld, wenn du dich verletzt, kriegst du keins, ne? So, das ist ja die Basis, die man als Leistungssportler hat. Das heißt, ich hatte jahrelang immer Angst und habe immer überlegt, ey, hörst du auf, hörst du nicht auf. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein absolutes Privileg, sein Hobby zum Beruf zu machen. So in diesem Spagat stand ich die ganze Zeit. Plus man weiß ja auch, man kann ja nichts wieder besser als Beachvolleyball. Also es wird dann nie in meinem Leben wieder irgendwas geben, was ich besser kann als die Sportart, die ich mein Leben lang gelernt habe. Das ist ja so, ne? Und dann kam, und dann ist unser Vorteil, und das muss man schon sagen, deswegen wirkt das alles so geplant. Und ich glaube, das ist auch wichtig für viele Sportler draußen zu verstehen, also das, was ich immer predige. Du hast ja durch die sozialen Kanäle als Schwellensportler die Chance, selber aus dir eine Marke zu machen und präsent zu sein. Ne? Und das habe ich relativ früh im Vergleich zu vielen anderen begriffen. Und ich weiß noch so vor 10-12 Jahren oder sonstiges, als dann Instagram plötzlich diese Story-Funktion hatte, wo man auch mit seinem Handy sprechen konnte und andere gesehen haben, wie du dann mit denen quasi sprichst und die ansprichst. Da war ich einer der Ersten, der auch auf, sagen wir es mal so, hat mich ein paar Freundschaften gekostet, weil die alle nicht verstanden haben, was ich da mache mit meinem Handy sprechen auf Stories oder so. Ne? Habe ich mir die sozialen Kanäle halt zumindest zu Nutzen gemacht, um eine Kampagnenlänge für mich als Beachvolleyballer aufzubauen, weil wir nur Mai bis September die Saison haben. Das ist ja super kurz. Ne? Ich meine, ich muss mich 12 Monate finanzieren und habe nur 4 Monate Saison. Das ist schon schwierig. Und da wollte ich halt meinen Sponsoren eine Basis bieten. Und da hat es angefangen, dass ich mich mit Business oder auch mit der Ganzheitlichkeit von Kommunikation, Content und Co. auseinandergesetzt habe. So. Aber das lag eher daran, dass ich das in meinem alten Beruf, Beachvolleyball-Profi, wo man ja nicht angestellt ist, sondern selbstständiger, ne, mehr oder weniger, da habe ich das halt gebraucht. So. Da fing eigentlich alles an. Ja.
Das finde ich total spannend. Also damit hast du ja sehr früh etwas verstanden und hast ja trotzdem dann einen Plan gehabt. Du musst dich als Marke selbst vermarkten. So, du hast Sponsoren, du hast Unterstützer, du hast Partner und willst denen die Plattform bieten und nutzt dafür Stories. Das war ja noch eine Zeit, ehrlicherweise, da musste man ja wahrscheinlich auch noch einem Partner oder einem Sponsor erklären, was du da gerade machst. Also sprich Instagram, Stories und so weiter, da reden wir ja von einem Zeitraum von heute an zurückgerechnet von 10 Jahren, würde ich sagen, wenn überhaupt. Mhm. Ja, also diese Entwicklung ist wahnsinnig rasant. Warst du immer interessiert? Bist du immer interessiert an neuen Dingen, dass du das sehr schnell für dich verstanden hast? Ey, da geht was?
Ich glaube schon. Also vor 3 Jahren hätte ich dir die Frage nicht so beantwortet, weil dann würde ich denken, dass es arrogant klingt. Aber mittlerweile ist mein Track Record ja leider so, dass ich das mit Ja beantworten muss. Also ich verstehe immer, was Neuerungen für einen Nutzen haben für das eigene Business oder für die eigene Wertschöpfung. Und ich sage auch ganz bewusst Wertschöpfung, weil für mich war immer wichtig, als Beachvolleyballer finanziell so unabhängig zu sein, dass ich nicht zu einem Turnier fahre und überlege, ey, wenn ich nicht mindestens ins Viertelfinale komme, dann kann ich mir den nächsten Flug zum nächsten Turnier nicht mehr leisten, sondern ich wollte immer es schaffen, dass Preisgeld quasi ein Bonus ist, aber der Rest alles von allem irgendwie finanziert ist. Und das war, also im Wesentlichen, ehrlich gesagt, verstehe ich die Sachen schnell und gut, aus der Motivation heraus unabhängig zu sein. Ich glaube, das ist so die Genese davon. Und das hat eine Zeit lang, muss ich ganz deutlich sagen, auch funktioniert, weil ich durch dieses Influencer-Marketing damals als sehr authentischer Sportler, das ist ja das, was wir als Sportler mit einbringen, wir haben ja eine Glaubwürdigkeit, die hat ja kein anderer Influencer da draußen oder sonstiges. Ja, alle Leistungssportler, die gehen bis ans Limit, das kann sich ein Normalsterblicher da draußen überhaupt nicht vorstellen. Ja, und diese Authentizität, wenn du da Leute dran teilhaben lässt, die zahlt sich auch aus im Sinne von, wenn du wirklich ein Produkt bewirbst, dann ist da eine Conversion drauf. Ne? Und so hatte ich immer 2, 3 Partner, die mich dann, also die dann Geld dafür gegeben haben, damit du mit deinem Instagram-Post, wo du 5.000, 6.000 Leute erreicht hast oder sowas, dann hast du einen 1.000er Kontaktpreis von, ich glaube, 60 Euro oder so bekommen. Aber dann mach mal so einen Post, erreichst 6.000 Leute und kriegst dann halt ein paar hundert Euro dafür. Und das ist eine Arbeit, die kannst du abends von der Couch machen. Das ist hervorragend. Und so habe ich es geschafft, eigentlich ein Nebengehalt quasi als Mini-Influencer, als Sport-Influencer aufzubauen, neben meiner eigentlichen Tätigkeit. Da war ich einer, glaube ich, der Ersten, der das so konsequent verfolgt hat. Und das hat halt auch eine gewisse Ruhe gegeben, ne? So, das ist die Herleitung. Auch funktioniert übrigens immer noch an alle Sportler da draußen, die das hören. Geht da mal ran. Das ist eigentlich die Authentizität, die ihr habt, die ist so unbezahlbar und die wird im Zeitalter von KI und so noch unbezahlbarer. Deswegen, eigentlich wird es einfacher für euch. Ja.
Spannend. Habe ich ganz viele Gedanken, die ich ansprechen möchte. Einmal, das zu erkennen, da tun sich andere ein bisschen schwerer natürlich und auch das Verständnis dazu haben, was ist eigentlich ein 1.000er Kontaktpreis in der Fachsprache der TKP und so weiter, ne? Woher weiß ich, wie hoch der ist, was kann ich dafür nehmen? Ich weiß, was ich auf dem Feld kann, ich weiß, was ich im Becken kann, keine Ahnung. Aber wie verhandle ich jetzt da irgendwie Geld mit einem Sponsor für eine Instagram-Story? Das ist das eine. So, das zweite übrigens, was man auch braucht oder wo andere wiederum auch, glaube ich, ein größeres Problem mit haben als du, und ich gehe jetzt ganz bewusst in diese auch kritische Nachfrage, du bist ja jemand, der total gerne redet. Du bist ja jemand, der von der Kamera wirkt. Du bist ja jemand, der auch ein Talent, der liebe Gott hat ja dir da ein Talent gegeben, das hast du dir zunutze gemacht. Andere wiederum, und das weißt du auch, die können im Sport wahnsinnig erfolgreich sein, die haben damit eher ein Problem, eine gewisse Scheu. Was rätst du, Stichwort Authentizität, um, ich sag mal, auch über diese Hürde zu gehen und dann genau sich das auch zunutze machen, was du gerade gesagt hast?
Ich glaube, heutzutage ist das Wort ist ja Authentizität. Und solange du authentisch bist und authentisch sagst, hey, ich fühle mich mit dem, was ich hier mache, überhaupt nicht wohl, ja, oder zu sagen, ja, also selbst wenn du immer auf die Bühne gehst und das Erste, was du, wenn du merkst, du bist nervös und sagst, meine Fresse, bin ich nervös, nimmt dir ja keiner übel. Also niemand da draußen, ich glaube, das ist ein wichtiges Verständnis. Ich meine, brauche ich dir nicht erzählen. Gut. Du bist von der Kamera
Aber erzählst den Leuten da draußen. Das ist genau richtig.
Erstmal 99,999% haben Schiss vor Leuten zu sprechen. Bin mir 100% sicher. Ja. Und jeder, der auf eine Bühne geht, wo ein Scheinwerfer drauf ist oder sonst ist, da wird der Prozentsatz nochmal höher. Und damit transparent umzugehen und ich glaube, die Authentizität mit Ängsten, das ist ja eine Angst, ja, oder mit Scheu oder mit Bedenken oder sowas umzugehen, die sollte jeder haben. Und ab dem Zeitpunkt, wo man das markiert, ist man dann der Sportler. Und der Sportler, und das muss man sich auch ganz besonders bewusst sein, der Sportler hat für 99,99999% der Menschen da draußen auch etwas Interessantes zu erzählen. Nämlich völlig egal, was er aus seiner Leistungssportkarriere erzählt, das sind Sachen, die machen die Normalsterblichen, ich mache Anführungsstriche, ist ja ein Podcast, aber ich mache Anführungsstriche, die normalsterblichen Menschen, die Breitensport machen oder einfach nur in die Businesswelt abtauchen, die haben die nicht, diese Skills. Das heißt, wir reden uns immer ein, ja, mein Trainingsalltag ist ja voll langweilig. Ich stehe jetzt wieder auf, ich habe Muskelkater, ich muss mich gleich warm machen, ich gehe zum Training, damit ich heute Abend irgendwie ein bisschen besser bin oder zumindest nicht schlechter geworden bin. Ja, das macht keiner da draußen. Da draußen gehen die Leute zur Arbeit in der Hoffnung, dass die Arbeit bald vorbei ist, damit sie ein bisschen Geld kriegen, damit sie ihren Hobbys frönen können und was Ungesundes essen können. Das heißt, man ist mit jedem Tag Leistungssport, an dem man aufsteht, ist man ein absolutes Role Model für jeden da draußen. So, für jeden. Und das muss man einfach nur verstehen. Und das ist eigentlich, ich meine, ich rede da jetzt so drüber, aber das ist eigentlich total einfach, weil das ist die hundertprozentige Wahrheit. Kein Sportler kriegt doch, gerade in der heutigen Welt, als ich mit Volleyball angefangen habe, von den Fußballern immer, du machst eine Mädchensportart. Ja? Mittlerweile ist Volleyball ja cool. Mittlerweile spielen Männer Volleyball oder Jungs Volleyball, die möchte gerne coolen spielen Volleyball, weil sie Mädchen kennenlernen wollen. Ja? Vor 20 Jahren haben wir noch Ärger. Das heißt, Leistungssport, egal welchen du machst, ist doch nicht uncool. So, und ist auch völlig interessant für jeden. Das muss man verstehen. Und ich finde auch, da sollte sich kein Sportler irgendwie unter den Scheffel stellen. Das ist total dämlich.
Und nicht nur der Sport ist interessant, sondern ich sage das jetzt mal aus der Fanperspektive oder als jemand, der im gehobenen Amateurbereich Basketball gespielt hat. Ich habe mit Leistungssport so viel zu tun wie das Feuer mit dem Wasser oder wie auch immer, ne? Aber als Berichterstatter darf ich den Sport seit vielen Jahren begleiten. Und was ich als Berichterstatter, aber vor allem als Fan, als wirklicher Sportfan und Sportnerd total spannend finde, und jetzt nehme ich dich, einfach nur als Beispiel, weil wir hier sitzen. Was macht Alex Walkenhorst eigentlich, wenn er nicht auf dem Turnier steht? Und was macht Alex Walkenhorst eigentlich, wenn er nicht im Fernsehen gerade vor 5000 irgendwie in irgendeinem Stadion steht und versucht, den deutschen Meistertitel zu erkämpfen oder bei Europameisterschaften spielt oder whatever. Wie sieht der Alltag aus? Wie ist das morgens nach dem Aufstehen? Was ist mit der ersten, was weiß ich, gibt's da den Masseur, der direkt kommt und dir die Knochen durchknetet? Nein. Als Leistungssportler ist das Leben ja durchaus hart. So, und trotzdem, und das finde ich einen ganz geilen Satz, den du sagst, jeder ist qua Sport und dessen, dass ihr alle da draußen, die uns das vielleicht, oder auch vielleicht die und ne, ihr seid Role Models und habt da eine Möglichkeit, wirklich anderen Menschen was mitzugeben. Das finde ich, glaube ich, das ist etwas, was man tatsächlich verstehen muss. Und Stichwort Authentizität. Ich sage immer, ich nenne das immer meinen Dreiklang. Authentizität ist das Erste. Was kommt mit Authentizität? Ist Glaubwürdigkeit. Denn nur wer authentisch ist, ist glaubwürdig. Und das Dritte Richtig. In dem Ding ist Sympathie. So, Sympathie ist so ein bisschen, das ist immer das schwierigste Schwert, finde ich, weil der eine sagt, boah, der ist mir sympathisch, die ist mir sympathisch, boah, nee, kann ich gar nicht sehen. Kenne ich in meinem Job auch. Ich sage immer, wenn ich 50% der Leute erreiche, alles gut. Aber dieses glaubwürdig sein, bist du automatisch, wenn du authentisch bist. Wenn du anfängst, irgendwas zu erzählen, dann funktioniert es nicht. Jetzt soll aber nicht jeder Sportler, Alex, der uns zuhört und vielleicht auch andere, die irgendwie so ein bisschen strugglen und sagen, boah, mein Beruf kotzt mich an, ich will irgendwie was anderes machen, soll ja nicht jeder gleich Mini-Influencer werden. Ne? Ich glaube, du hast jetzt diese Spielwiese, wo man durchaus was mitmachen kann, dargelegt, das finde ich gut. Aber ich würde gerne auch nochmal auf diesen Punkt kommen. Weg vom Leistungssport hin ins Business. Es zu verstehen ist der erste Schritt. Das hast du getan. Aber dann auch ins Machen zu kommen. Wie bist du ins Machen gekommen? Oder vielleicht müssen wir anders. Was machst du heute? Für alle, die dich nicht kennen, was machst du heute?
Ja, ich bin also Geschäftsführer und Inhaber von einer Agentur, das ist die Spontent GmbH. Ne? Wir machen so Sport-Content-Themen. Das ist im Wesentlichen am nächsten dran von dem, was ich am Anfang gemacht habe. Ich habe irgendwann mal einen Beachvolleyball-Podcast gemacht und so weiter, habe auf Twitch ein bisschen Educational-Content gestreamt und so. Und dann kam eigentlich eine Opportunity wieder. Ne? 2020 wurde die Beachvolleyball-Saison abgesagt während Corona. Also die Saison wurde einfach abgesagt, so wie alle anderen Leistungssportarten oder Profisportarten. Aber ich hatte Sponsorenverträge, das heißt, ich musste eine Sichtbarkeit darstellen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Ich war mir dessen bewusst, dass ich eine Sichtbarkeit haben muss und nicht einfach so runterfallen darf. Und dann haben wir eine eigene Liga an den Start gebracht, eine Beachvolleyball-Liga in Düsseldorf. Deswegen ist es ganz witzig, dass wir immer in Düsseldorf jetzt auch solche Events und sowas stattfinden. Dort sitzt jetzt auch die Firma. Und haben das Ding mit einer Truppe selber produziert, vermarktet, veranstaltet und so weiter. Ja? Und das habe ich eigentlich nur gemacht, das kann ich auch ganz offen sagen, das habe ich nur gemacht, weil ich Beachvolleyball spielen wollte. Nichts anderes. Da war keine Idee hinter, da war kein Business Case hinter, gar nicht. Ich wusste aber, wenn wir darauf eine Reichweite kreieren, dann sind Sponsoren zufrieden, dann können wir daraus vielleicht auch ein bisschen refinanzieren, weil das natürlich am Anfang alles Vorinvest war. Und daraus ist jetzt, long story short, weil da könnte ich jetzt sonst eine Stunde drüber erzählen, ist jetzt eine Produktions-, ja, weil wir selber gestreamt haben. Wir haben damit selber das Sportstreaming quasi gemacht über unsere eigene Hardware. Einen PC gekauft, eine Kamera, ein bisschen geschwenkt, hattest du Sportstreaming.
Aber so hat das angefangen. Also du hast dir überlegt, ich muss einfach, ich brauche eine Kamera und ich brauche eine Plattform, Twitch. Da ist natürlich auch das Moderne irgendwie heute. Vor 20 Jahren gab es diese Plattform nicht. Alle haben versucht, irgendwie ins Fernsehen zu kommen. Heute kann jeder sein eigener Produzent werden.
Ja, genau. Und das haben wir dann, also, und warum sind wir auf Twitch gegangen? A, weil die Zuschauer nicht erlaubt waren und die Plattform sehr interaktiv ist mit einem Chat drin und so weiter und sehr community-driven. Ne, das war gut.
Ja, ja,
Und weil es die größte Livestreaming-Plattform der Welt ist. Also wo streamen wir? Da, wo die meisten Menschen sind. Ja, wo verwerten wir On-Demand-Content? Das heißt, wenn du eine Top 10 von uns siehst oder sonst siehst, Top 10 Highlights vom Wochenende auf YouTube, weil es die größte On-Demand-Plattform der Welt ist. Ne? So haben wir uns die Fragen so völlig logisch beantwortet. Und daraus haben wir immer wieder so ein Proof of Concept geschaffen rund um Beachvolleyball. Das heißt, wir konnten gut und authentisch modernen Sportcontent produzieren. Der hat Reichweiten erzeugt. Durch die Reichweiten sind andere Sportverbände, Sportligen, Sportveranstaltungen auf uns aufmerksam geworden. Und jetzt, long story short, haben wir irgendwann eine Produktionsfirma ausgegründet, produzieren viele Profisportligen, unter anderem auch die Basketball-Bundesliga seit letztem Jahr für Dein Media. Volleyball-Bundesliga, Tischtennis-Bundesliga, Hockey-Bundesliga, zweite Handball-Bundesliga. Wir produzieren für die DFL die Virtual-Bundesliga, die Icon League, was natürlich auch mega spannend ist, weil die sich als Kleinfeld-Fußball-Liga ja interaktiv auf Twitch multipliziert. Und das sind so unsere Auftraggeber, mit denen wir unsere Basis da finanzieren. Mittlerweile ist es 55, also diese Unternehmen zusammen sind mittlerweile 55 bis 60 Leute. Ich weiß es gar nicht genau, weil es immer wächst irgendwie. Ja.
Also nehmen wir mal die Icon League zum Beispiel als absolutes wie soll ich sagen, als eines der ganz innovativen Formate sicherlich in diesem Bereich. Wir können aber auch die Basketball-Bundesliga nehmen. Das heißt, deine Firma stellt Ü-Wagen, Kameras.
Ü-Wagen.
Das,
Es gibt ja keine Umwege mehr. Das ist ja das Spannende.
Ja, jetzt redet wieder der alte Mann vom Fernsehen.
Ja, genau. Stimmt, da kommt der lineare Mann auf dich. Auf
da
dich
kommt
zu
der, ja, gerade, ja, ja. Du hast völlig, also nein, ja. Okay, alles klar. Oh, wir müssen uns, du musst mir das alles nochmal erklären. ohne, dass es jetzt hier für alle zu langweilig wird. Aber ihr stellt die Technik.
Ja, genau. Und wir schulen das Personal und stellen es dahin, dass es in der Halle alles funktioniert und ein sauberer Stream ins Internet kommt oder auf die Plattformen, die das distribuieren.
Wie schaffst du es denn als Unternehmer? Die Idee ist klar, 2020, ich kaufe mir eine Kamera und wir streamen ein bisschen auf Twitch. So, wie kommst du denn innerhalb von 6 Jahren an den Punkt, dieses große, also anders, Basketball-Bundesliga, Icon League, was du gerade gesagt hast, Volleyball, Tischtennis und so weiter, für dich zu gewinnen? Du musst ja die Verbände, du musst ja diejenigen, die es veranstalten, davon zu überzeugen, ich bin der Alex, ich habe hier meine Firma, ich produziere euch das jetzt. Ich mache hier technischen Dienstleister, Vollgas, Attacke. Das ist eine super kurze Zeit für das.
Ja, das ist eine super kurze Zeit. Vor allem aus uns selber finanziert. Also das ist ja das Spannende, dass ich, und ich glaube, das ist aber auch ein Asset, dass ich immer noch, also wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann muss ich mit keinem sprechen. Ich kann die alleine treffen. Das ist auch noch ein Riesending, weil wir einfach Geschwindigkeit hatten in der Phase jetzt, ne? Also das ist einfach aus uns selber finanziert, was gut ist. Die Welt hat sich ja fundamental verändert in den letzten 15 Jahren, ne? Durch die Digitalisierung, durch Social Media, das Konsumverhalten ist völlig fragmentiert. Das heißt, im Wesentlichen, anstatt diesen Wunsch zu haben, und den hatten ja in der Sportwelt in Deutschland alle Sportarten. Wir wollen irgendwie ins Fernsehen. Und das jahrelang und immer wieder versucht, ey, kriegen wir da noch einen linearen Taker um ein bisschen Reichweite, 10 Minuten in der Sportschau, das wäre der Heilsbringer, weil dann kriegen wir x Millionen Euro Sponsorenerlöse. Sowas gab's ja und das ist nicht lange her. Ja? Und wir sind ja in einer Zeit mit sehr günstigen und einfachen Produktionssetups, weil wir uns aus der Streaming-Welt der Sportproduktion genähert haben. Sind wir auf den Markt gekommen, wo die ganzen Sportarten ja massiven Kostendruck haben, weil die Reichweiten sich so fragmentiert haben. Das heißt, es ging ja nicht mehr darum, diesen einen linearen Partner zu erreichen, sondern durch die Fragmentierung günstig ein gutes Bild für die eigene Community und vielleicht darüber hinaus zu distribuieren. Darum geht es ja eigentlich. Und das haben große Produktionsfirmen zum Beispiel in der Zeit nicht geschafft, von diesen Ü-Wegen, die du gerade genannt hast, ne, die ja Millionen Abschreibungen im Jahr bedeuten, hin zu kompakten, flexiblen Lösungen, die wirklich auf die Sportart angepasst sind. Auf gut Deutsch, Technik ist mittlerweile so einfach, dass du, ich habe ja keine Ahnung von Technik. Technik ist mittlerweile so einfach einzusetzen für Sportstreaming in der Digitalisierung, dass du eher Ahnung haben musst, wo steht die Sportart, welches Kostenkonstrukt haben die, um denen dann das richtige Angebot zu machen. Also genau von der anderen Seite. Und dadurch ist das alles entstanden. Und jetzt ist es halt so self-fulfilling, weil der Druck auf alle Sportarten, der Kostendruck wird immer höher. Das heißt, von oben, von diesen Top-Tier-Sportarten, fallen die Sportarten immer weiter runter in unsere Arme, weil wir da eine Infrastruktur haben. So ist quasi das Businessmodell.
So, das heißt also, der Sportverbandsmanager, Liga-Chef, whatever, der noch nicht bei euch ist, aber der genauso dieses Ziel hat und sagt, ey, ich will unbedingt mit meiner Sportart, was weiß ich, Rugby. Nennen wir sie Rugby. Ich will da.
Sprech mal gerade mit tatsächlich mit einer.
Siehste?
Ja. Siehste? Gutes ja? Beispiel. Ja.
So, ich will hier ich meine, Rugby ist in der ganzen Welt riesengroß. Ja, das ist in Neuseeland ein Thema, in Australien ein Thema, in Großbritannien ein Thema, in Frankreich übrigens. Rugby WM in Frankreich vor über 2-3 Jahren. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. 80.000, die feiern das. Das ist bei uns wie Fußball. So, und in Deutschland, wenn Rugby gespielt wird, dann sind da, was weiß ich, 30 Fans irgendwie am Spielfeldrand und so weiter. Das heißt, da ist eine Menge auch Wachstumspotenzial, weil ja diese Sportart faszinierend ist. Die sagen jetzt, wir wollen jetzt hier spontan, wir brauchen Kameras und wir wollen jetzt irgendwie auf irgendwelchen Streaming-Plattformen laufen. Hauptsache, wir erreichen unsere Community. Dann gehe ich zu dir als Rugby-Chef und du sagst, ja, kann ich mich mit beschäftigen? Ne, wo ist eure Community, wo gucken die? Und du kannst ja im Prinzip hinstreamen, wo du willst, richtig?
Richtig, ja. Also man muss sich das ja so vorstellen, du schickst ja mittlerweile nur ein Signal irgendwie in eine Cloud und dann kannst du ja überall hin distribuieren. Ne? Wir veranstalten ja zum Beispiel auch die German Beach Tour, habe ich ja erzählt.
Ja, da komme ich ja gleich drauf, das ist ein zweiter Punkt.
Aber da will ich nur einmal die Distribution.
Ja,
aber
sag mal.
Ne? Ja. Da streamen wir produzieren ein Signal, den sogenannten World Feed, den kriegt ja auch bei einer Fußball-WM, muss man sich vorstellen, kriegt den ja auch jeder. Und dann geht aber ARD da drauf und setzt da die Kommentatoren in einen Kommentar drauf und die Einblendung. Und den kannst du ja mittlerweile überall, den produzierst du, schickst den in die Cloud, in den Stream rein und dorthin kannst du überall hin distribuieren. Und anstatt dass du zu RTL, ARD, französisches Fernsehen, italienisches Fernsehen oder sonstiges distribuierst, wie es ja bei einer Fußball-WM oder weiß nicht was funktionieren würde, machst du das auf deinen eigenen Kanal auf YouTube, auf deinen eigenen Kanal bei Twitch, auf deinen eigenen Kanal bei TikTok, selbst bei Instagram. Du kannst ja Livestreaming überall hin machen mittlerweile, 9:16, 16:9. Und das ist keine Raketenwissenschaft mehr, ne? Gut, wir können das jetzt mittlerweile und es braucht eine gewisse Prozessstabilität, das ist klar. Aber wir brauchen dafür keine eigenen Setups. Und vor allem braucht auch kein Club und keine Sportart irgendwie einen Medienpartner, sondern mach einfach den Kanal auf. So einen Twitch-Kanal, YouTube-Kanal aufmachen, dauert eine Minute. Weißt du? Das ist ja der Unterschied zu vor 15 Jahren.
Und trotzdem muss ich sagen, das Lernen hört nie auf. Also das gilt ja für dich ganz genauso. Wenn eine Entwicklung und eine Möglichkeit auch in einer Zeit wie der letzten, nehmen wir sie die 15 Jahre, so rasant vorangeht, dann musst du ja offen sein dafür, also schon vom Mindset her offen sein zu sagen, ey, ich beschäftige dich damit. Also du bist kein ewig Gestriger, so nach dem Motto, ich glaube an das, was immer da war und, ne, sondern du guckst, was geht ab in der Welt? Was ist technisch möglich? Und vor allem, aber das ist das Allerwichtigste übrigens, und das müsst ihr ja genauso wissen mit eurer Art der Distribution übrigens, wie wir auch, beim linearen Fernsehen, wo sind unsere Zuschauer? Wo sammle ich die ein? Und was will unser Zuschauer sehen? Das ist ja die, du kannst ja streamen und produzieren, so viel du willst, wenn du keinen erreichst. Ist auch blöd.
Das ist blöd, das stimmt. Dann hast du Kosten übrigens, und kriegst nichts zurück.
Ja. Kennt übrigens auch der ein oder andere Sportler, glaube ich. Ne? Machst du irgendwie einen Livestream? Jetzt mache ich mal ein Instagram Live und dann steht da oben in der Ecke 3 Zuschauer und du denkst, boah, was ist das für eine Scheiße? Mache ich nie wieder.
Ja, ist aber auch falsch. Da möchte ich rein. Also
ist stimmt, falsch, ja, mach.
Weil die Distributionskette, ich nenne den Livestream bei uns nur den Zulieferer. Du hast gerade 2 Sachen, ich will vorher eine Sache. Wichtig ist, finde ich, dass man, also ich habe auch so einen Vortrag, den ich schon öfter gehalten habe, der heißt im Wesentlichen Destroy and Rebuild. So, weil man dass ich was zerstöre und dann neu aufbaue, weil die Welt sich so schnell bewegt, dass alles, was vor 2 Jahren gegolten hat, nicht mehr Stand der Dinge ist. So, das ist einfach klar. Und jeder, der das nicht versteht, der ist auch zu pomadig, der ist dann nicht mehr der Richtige, um irgendwie wirklich was Neues zu implementieren. Ja? So, das ist das eine. Und ich finde aus dem Aspekt finde ich es total spannend, immer wieder zu gucken, wo kann man denn mal Sachen abgucken? Weil wir gucken oftmals neidisch auf andere Sportarten. Das ist ja total falsch. Also total falsch, auf andere Sportarten zu gucken, weil Sport misst sich doch gerade nicht mit anderen Sportarten. Ein Sportler guckt die Sportart, die er mag, sondern das Ziel von Sport muss doch sein, Leute zu einem Sportevent im Sommer zu holen, anstatt dass sie zum 12. Musikfestival gehen. Nichts gegen Musik und Festivals und Sonstiges. Und die Events, die sind nicht ohne Grund erfolgreich, ja. Aber es gibt doch so viele Entertainment-Plattformen, mit denen wir uns messen müssen, die Sachen viel, viel besser machen als wir im Sport. Ich glaube, das Mindset, das ist das Wichtigste. Dass man nicht denkt, ich guck mal jetzt hier und das, ich brauche jetzt hier die Feuershow beim Einlauf, weil das machen die Rhein-Neckar-Löwen auch schon seit 5 Jahren oder Sonstiges. Weißt du, so denkt ja der deutsche Sport. Und das finde ich halt desolat. Und diese Verwertungskette, der Zulieferer ist im Wesentlichen der Livestream, aber der Zulieferer im Livestream, wenn du mir so willst, auf unsere Verwertungsketten ist Twitch. Okay, alles klar. Daraus ist montags ein Highlight-Video mit 10 Highlight-Clips auf YouTube online, weil die nicht 20 Stunden am Wochenende Stream gucken mussten, konnten, weil sie selber spielen, gucken sich vielleicht die Highlights an oder die Final-Recaps auf YouTube. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die sitzen abends pomadig auf der Couch, scrollen mit ihrem Handy rum in den Shortform-Kanälen und sehen da auch noch Bewegtbild. Das heißt, selbst wenn ein Livestream nur von 3 Leuten geguckt wird, aber du in 3 Stunden Livestream 2 potenziell virale Clips hast, du diesen Content für dich hast und weißt, welche Clips das sind, dann kannst du die ja nachverwerten. Das heißt, selbst in dem 30-Sekunden-Clip, den keiner live gesehen hat, können ja 100.000 oder Millionen Klicks entstehen. Also ein Livestream ist ja lediglich der Zulieferer für die Verwertungskette. Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, dass man nicht mehr nur in diesen Live-Kontakten denkt, sondern in seiner kompletten Wertschöpfungskette, die man durch alle einem zur Verfügung stehenden digitalen Kanäle hat. Das ist eigentlich das. Und dann kann man auch Reichweiten erzeugen, auch mit Schwellensportarten, die so relevant sind, dass man dafür Geld kriegt von Partnern. Aber das muss man halt als ein Ding denken. Und das ist vielen Sportarten, die nach linearer Berichterstattung streben, noch nicht gelungen, weil sie es nicht aus einer Hand so vermarkten, weil sie immer nur sagen, wir sind 10 Minuten in der ARD, gib mir doch mal 200.000 Euro dafür. Schwierig.
Und weil sie auch sich vielleicht, oder anders, sie wissen es nicht besser, Punkt 1.
Stimmt. Ja.
Punkt 2, es sagt ihnen auch keiner. Und deswegen meine Frage, woher hast du dein Wissen?
Das kann ich nicht beantworten, ist das Schlimme. Ich wüsste das gerne. Ich habe nicht studiert, so. Also ich habe mich mal für BWL eingeschrieben, ich habe nicht fertig studiert, ich habe nach dem Abi eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Aber ich bin jetzt keiner, ich lese nicht, ich rede gerne mit Leuten über Themen und sehr auch kontrovers, um mal so auszuloten. Und ich war immer interessiert im, warum ist das so? Das war schon, wenn du meine Mom fragst, sie sagt, mit 3 hast du immer gefragt, warum? So, warum ist das so? Warum machen wir das so? Ich glaube, das muss ja dann die einzige Herleitung sein. Warum machen wir das so und nicht so? Warum sind die erfolgreich und nicht wir? Warum hat sich die Welt verändert und wir machen das immer noch wie vor 10 Jahren? warum machen wir das? So, das ist wahrscheinlich, das ist ja die einzige Frage, weil alles andere, ich sag das immer wieder, mittlerweile, ich kann es ja nicht mehr wegreden, dass ich werde ja oft so als Macher und Innovator und sonstiges, ne?
Ja, klar.
Mittlerweile kann ich es ja nicht mehr wegreden, weil es ja offensichtlich so ist in meinem Kopf, aber wenn du mich fragst, wie ich dazu komme, ich kann es dir nicht erklären. Ich hinterfrage nur Bestehendes, und wenn es nicht erfolgreich ist, dann habe ich die Eier, es kaputt zu machen und zu hinterfragen. So, das ist, glaube ich, der einzige Skill. Weißt du, was ich meine?
Wo bist du gescheitert bisher? Also es wird ja nicht alles funktioniert haben. Ich geh jetzt mal in eines der schönsten Sportbilder, Michael Jordan, sinngemäß, ich bin deswegen so gut geworden, weil ich 83.000 Mal daneben geworfen habe. Und dann kamen die, 76.000 Treffer, und dadurch bin ich der Beste geworden. Also weißt du, was ich meine? Du musst ja auf diesem Weg auch mal scheitern. Oder hat alles bei dir geklappt?
Nein, also in der Sportkarriere auf keinen Fall. Ich meine,
Unternehmerkarriere.
Ja, Unternehmerkarriere ist das Schlimme. Ich muss leider Ja sagen.
Das läuft.
Ja, es läuft wirklich. Also ich meine, der Track Record ist jetzt noch nicht lang. Es sind 5 Jahre, ne? Und auch in einer Zeit, wo natürlich Chancen ohne Ende irgendwie auf den Tisch kamen. Ne? Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. In einer Zeit, wo Medienhäuser wie Dein Media zum Beispiel sich die Rechte vom Handball kaufen und sonstiges. Also das war natürlich eine Opportunity. Das ist so, viele sagen ja immer, es ist 1000 Mal Glück dabei. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Christian Seifert, mit dem haben mich ja viele unterhalten in der Phase rund um Dein Media Gründung und sonstiges, der sagt, 100 Mal Glück am Stück ist auch können. Und dann sage ich so, ja, mag
schöner
sein.
Satz.
Ja, aber es war wirklich, mittlerweile ist es 100 Mal, weil wir irgendwie alles zusammen, ich glaube am Ende, in der heutigen Welt geht es ja im Wesentlichen nur um Flexibilität und um Mut und um Sachen deutlich ansprechen.
Bevor wir zur Beach Tour kommen, eine Frage, wie viele Mitarbeiter hast du?
55 oder so.
Was ist das für ein Gefühl, als Unternehmer dafür sorgen zu müssen, mit eigenen Entscheidungen, der eigenen Verantwortung, dass 55 Menschen am Ende des Monats pünktlich ihr Geld bekommen, weil die leben davon?
Das ist der größte Druck, den ich je in meinem Leben empfunden habe, weil beim Beachvolleyball oder in der Profikarriere bist du, wenn du dich verletzt, machst du was anderes, ne? So.
Genau.
Aber unsere Firma ist auch aus Leuten entstanden, und die sind auch immer noch da, weil die den Laden lieben, die haben den auch mit aufgebaut, ne? Und die sind ins Vorinvest gegangen mit ihrer Zeit, auch mit ihrem Gehalt, logischerweise, weil wir direkt am Anfang keine guten oder für deren Qualität üblichen Gehälter zahlen konnten. Und dem bin ich das schuldig. Dem bin ich schuldig, dass sie diese Zeit und diesen Glauben investiert haben darin, dass wir da was Cooles schaffen mit der Firma. Und das ist ein Druck, der ist schon krass. Also den finde ich unterschätzt, den versteht aber auch, der ist auch schwer zu verstehen. Jetzt sagen Angestellte, ja, aber dafür kriegst du ja wahrscheinlich auch mehr Geld und sonstiges. Gut, jetzt habe ich auch nicht angefangen wegen Geld, aber der Druck ist auch nicht, der ist höher als im Leistungssport, das kann ich dir sagen, 100%.
Also ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, deswegen spreche ich den auch an, weil das ist ja das nimmst du ja auch abends mit, ne? Du gehst schlafen und jetzt hast du natürlich im Moment eine sehr gute Zeit, und ich wünsche dir, dass das auch immer so bleibt und dass aus 100 Mal Glück am Stück 1000 Mal Glück am Stück wirkt, denn dann ist es auch können, Die Krise kann ja trotzdem kommen. Es kann ja trotzdem irgendetwas passieren. Jetzt, ne, die Medienwelt verändert sich sehr, sehr schnell. Wir wollen aber nicht negativ denken, sondern ich möchte einfach nur, und deswegen hast du es eigentlich schon beantwortet, der größte Druck, den du je hattest, ist genau das jetzt. So, wenn man, oder andere Frage noch. Spontent heißt die Firma, und eure Internetseite, und die kann ich nur jedem empfehlen, Spontent, und dann denkt man ja im ersten Moment spontent.de. Nein, spontent.lol.
Ja.
Warum die Endung lol?
Wir wollten ein paar Sachen immer mal wieder anders machen. Und am Anfang haben wir das auch, also mittlerweile ist es echt so, wenn ich die E-Mail-Adresse, ich habe das ja auch in der E-Mail-Adresse, ne? Also das ist ja das Schlimme.
Wir haben Spontent. Ich weiß.
Ja, und dann hänge ich da und denk so, oh, ey, wenn ich die am Telefon buchstabieren muss oder den sagen muss den Leuten, dann denken die immer so, willst du mich verarschen? So, mittlerweile ist es wirklich so, aber die Firma ist daraus entstanden.
Du sagst auf LOL. Ja, ist es LOL? Wofür steht das?
Ja, Laughing Out Loud, ne? Das ist ja
also es ist Laughing Out Loud. Es ist einfach das, was wir aus der Mitteljugendsprache, es ist ja jetzt auch schon 10, 15 Jahre alt, kennen.
Ja?
Okay.
Das ist also, aber frag mich nicht, das ist ein Beispiel von Tausenden, wo wir damals gesagt haben, wir müssen mal ein paar Sachen anders machen. So, das nimmst du ja auch egal wie wir schreiben, so Texte auf der Homepage zum Beispiel, weil du jetzt gerade drüber angesprochen hast, das nimmt man ja schon wahr, dass wir immer so ein bisschen Sachen anders gemacht haben, um lauter zu sein, um bunter zu sein oder sonstiges, ne?
Ihr seid auch bunter und ihr seid aber auch anders. Und das finde ich ja das Spannende. Und das finde ich auch, also das ist ja innovativ auf der einen Seite, das ist mutig auf der anderen Seite und es beeindruckt mich sehr. Wenn man sich diese Seite anguckt, dann hast du eine völlig andere Art von Homepage als, ne, ich bin immer viele Homepages ist immer noch so wie früher bei der Sparkassenwerbung mit der Fähnchen, so, wir machen es wieder so. Ja, eine der besten Werbungen, die es irgendwie in diesem Bereich je gab, weil sie ja genau das aufzeigt. Ihr müsst anders denken, neu denken, innovativ denken. Und dafür seid ihr mit Spontan, bist du und dein ganzes Team ein wahnsinnig, aus meiner Sicht, wahnsinnig gutes Beispiel. Großartiges Beispiel. Man geht auf diese Seite und du bist gleich in so einer, boom, in so einer Welt drin irgendwie, die ganz viel auch mit Bildern spricht. Bilder, Bilder, Bilder. Es gibt diesen schönen Satz, Pictures speak louder than words. Ja, natürlich sind Worte wichtig und so, aber die erste Emotion kommt immer über ein Bild. Und das macht ihr. Und das, muss ich sagen, finde ich als normaler User, als Beobachter total geil. Total toll. Also wirklich an der Stelle
ziehe
ich meinen Hut. Aber auch das muss ja irgendwo herkommen. Deswegen vorhin meine Frage, woher hast du dein Wissen? Aber ich lerne, wir lernen, einfach machen.
Ja, ist so. Nicht nachdenken. Wenn man das Gefühl hat, dass man, also doch schon nachdenken, ich wäre jetzt ein bisschen
falsch gesagt. Aber auf den Bauch hören auch, ne? Auf den Bauch hören.
Ja, das ist das Schlimme. Ich kriege ja jetzt, ich habe seit 15 Monaten habe ich einen Mitgeschäftsführer bei mir bei Spontent dabei. Jemand, der vorher bei der DFL war. Top-Typ, Jörg Höflich, wirklich. Der ist diesen klassischen Weg gegangen. Weißt du, der ist gebildet, der hat schon Erfahrung im Job, der kann Sachen strukturieren und so diese ganzen Sachen, die ich überhaupt nicht kann. Überhaupt nicht. Ja? Also wirklich ganz und gar nicht. Der kriegt aber auch, also der kriegt ja zum Teil die Krise, wie ich Entscheidungen treffe. Weil ich bin sehr gut mit Zahlen. Ich konnte Mathe immer sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann gut rechnen und Dreisatz und Prozent und sowas alles. Das kann ich, das muss ich schon sagen. Und ich brauche so 30% der Informationen, dann rechne ich mir aus, was das für ein Risiko dahinter ist und dann rennen wir los. Da brauche ich die anderen 70 brauche ich gar nicht. Ja? Das heißt, wir haben schon wieder 2 Wochen, bis jemand eine Beschlussvorlage oder sonstiges hat, ausarbeiten würde in einer anderen Firma, haben wir schon wieder gespart. Geil. Weil wir rennen einfach los, wird schon. Ja?
Ja.
Und der kriegt die Krise, weil ich renne ja schon los und gebe die Kapazitäten frei und auch das Geld frei, obwohl da überhaupt noch nichts auf dem Blatt Papier steht. Ja?
Ja,
so ist der Laden bisher, mache ich mittlerweile immer häufiger, weil die Investitionen natürlich auch größer werden, logischerweise. Aber das ist schon diese Geschwindigkeit und das gekoppelt mit dem Auftritt, das ist schon wahrscheinlich das Asset. Ne? Was du gerade gesagt hast mit den Bildern, finde ich super spannend. Weil am Ende, was ich richtig geil finde bei Spontan ist, die Leute gucken drauf und wissen nicht so richtig, was wir alles machen. Weil wir es ja auch selber nicht wissen. Klar machen wir Sportproduktion und Sportcontent. Spontent ist ja die Abkürzung für Sportcontent im Wesentlichen, ne? So. Und wir wissen es aber selber nicht. Was ich immer sage, wir sind ein agiler, junger, moderner Haufen, der für die Needs des deutschen und auch des internationalen Sports kompakte Lösungen entwickeln kann und das sehr schnell und auch anbieten kann aus eigener Hand. So, das ist eigentlich das, weißt du?
Und wenn ich die alte Welt und die neue Medienwelt miteinander verbinde, kommt ein Satz aus meiner Sicht zumindest, der total wichtig ist und der gilt für beide Welten und das gilt für jeden Sportler, der sagt, ich möchte, weil du das eingangs erzählt hast, ne, versucht euch selber zu vermarkten und so weiter, da liegt noch ein bisschen Geld auf der Straße, was man einsammeln kann. Und das gilt für dich genauso wie für mich auch im noch linearen Fernsehen unterwegs sein. Kenne dein Publikum. In deinem Fall kenne auch deine Kunden. Ja, und kenne deren Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste in der Grundlage einer Unternehmensgründung, zu sagen, für wen mache ich das eigentlich? Ich sage das bei uns auch jetzt bei RAN zum Beispiel, wo ich arbeite, immer den Jungen, den Volontären, wenn die dann kommen und so, hast du mal einen Tipp und wie geht das alles und was kann ich tun und so weiter. Und ich sage, für wen sendest du?
Ja, ne?
Für dein Publikum. Das heißt, du musst versuchen, für deine Zielgruppe aktiv zu sein. Und das bist du ja eben auch. Ihr habt eine ganz bestimmte Zielgruppe, die auch so ein bisschen suchend daher wabert.
Ja.
Und ihr habt diese Lösung und diese Lösung ist entstanden natürlich aus Intelligenz, aus guten Ideen, aus Kreativität und so weiter. Deswegen seid ihr ja in einem totalen Wachstumsmarkt unterwegs und du bist mutig, nennst deine Seite nicht spontan.de, sondern spontan.lol.
Das ist Mut? Ja gut, okay.
Ich liebe das einfach. Ich finde das super. Und als du mir in Vorbereitung auf unser Gespräch deine E-Mail-Adresse geschickt hast, dann habe ich gesagt, lol, was ist das denn? Und dann habe ich das irgendwie gegoogelt und fand ich total gut. Nein, aber du gehst auch unbequeme Wege. Und jetzt komme ich zur German Beach Tour. Erstmal, was ja eine Veranstaltung ist, die ich kenne noch die Deutsche Beachvolleyballmeisterschaft am Timmendorfer Strand. Ich habe, glaube ich, das erste Mal da gearbeitet, 2001, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, kann
oder
schon
2000
sein.
Oder so, als sehr junger Moderator. Ich war 2 Jahre alt und habe damals immer für Robinson Club auf so einer Seitenbühne irgendwie so kleine Events gemacht. Das war total schön. Tolle Zeit. Wollte in meinem großen Stadion moderieren, durfte ich nie. Aber fand das total gut und kenne das seitdem. Jörg Amann, Axel Hager, dann wurde das irgendwann diese Arena. Was will ich sagen? Das Ding hat eine Riesentradition.
Ja. Es gab noch nie nicht, also deutsche Meisterschaften waren immer am Timmendorfer Strand. Es gab noch nie eine deutsche Meisterschaft woanders, genau.
Und jetzt kommst du. Jetzt habt ihr diese German Beach Tour, dazu gehört diese deutsche Meisterschaft. Und jetzt sagst du, der ehemalige Beachvolleyballer, ab sofort findet diese deutsche Meisterschaft in Dortmund statt.
Ja.
Und die Beachvolleyball-Fans, die eine Hälfte sagt, ja, er wird schon wissen, was er tut. Und die andere Hälfte sagt, er hat komplett den Verstand verloren. Was steckt dahinter?
Ja, gut, wir haben Tim noch immer zu früh ausverkauft und da ist irgendwann Wasser, da kannst du kein größeres Stadion bauen, ne? Das ist am Ende die Kurzfassung, ne?
Das ist eine unglaublich unromantische Antwort, aber,
ja, aber
erzähl
so.
Weiter, erzähl weiter.
Pass auf, die Herleitung ist, ich habe diesen Auftrag, ich bin auch übrigens weggegangen von German Beach Tour, es ist jetzt die GBT oder GBT, weil ich finde, es gibt ja einen Grund, warum man NBA und NFL sagt, so, ne? Die Abkürzungen, die sind ein bisschen greifbarer. Ich finde, man muss immer nicht erklären, man muss mit dem Markennamen nicht erklären, was es macht. German Beach Tour heißt, wir sind die deutsche Beachvolleyball-Tour. Ja, und deswegen habe ich es jetzt umgeändert in GBT. Genauso wie, deswegen finde ich Power auch sehr geil, weil wenn du es hörst, weißt du nicht, was es ist. Das finde ich super. Ja,
völlig
weißt
richtig,
du?
Absolut.
Ja, so, ja. Das finde ich total geil. Das Branding finde ich Hammer, so, weil du dich erstmal damit beschäftigst. Denkst, was ist das? Ist das mutig, modern, neu? So, das finde ich sehr, sehr geil. So, aber warum sind wir in der GBT oder jetzt mit den deutschen Meisterschaften? Das ist auch wieder so Allmann-Sprech, ne? Das ist jetzt die GBC. Abkürzung für German Beach Championship, aber es ist GBC, so ist einfach ein anderer Eventname jetzt noch. Ne?
Aber das ist nur das eine Turnier.
Ja, genau, es ist die deutsche Meisterschaft im Wesentlichen. Ne? So,
die
das
GBC?
Wird dann die GBC sein, in Dortmund, genau. Und warum sind wir da hingegangen? Ich habe den Auftrag bekommen vom Deutschen Volleyballverband, das ist ein offizielles Sportrecht, in unsere Eventagentur, in unsere Event GmbH, diese Tour nach einer Insolvenz von der Vermarktungs GmbH des Deutschen Volleyballverbandes. Ne? Also die Vermarktungs GmbH des Verbandes ist insolvent gegangen und wir sind über Nacht eingesprungen, haben das 2022 gemacht und 2023 dann den Auftrag bekommen, bis 2028 die Tour zu entwickeln. Von damals muss man ehrlich sagen null, weil null Sponsoren, null Vertrauen im Markt, null Vertrauen seitens der Spieler, keine Medienpartner, also von null. So, das war aber auch eine Chance. Und mein Auftrag ist, das Ding groß zu machen. So, das ist ganz einfach der Auftrag. So, das ist die größte, das war damals und ist jetzt auch wieder die größte europäische Beachvolleyball-Serie von einer der relevantesten Sportarten im olympischen Bereich, weil immer, wenn Olympia ist, sagt jeder Beachvolleyball geil. Also, ich meine, Paris hat jeder gesehen, das Stadion so, ne? Und mein Auftrag ist da, und jetzt kommt's, das aufzubauen, heißt, konkurrenzfähig zu machen zu anderen Entertainment-Plattformen. Und andere Entertainment-Plattformen geben sich nicht damit zufrieden, irgendwo an der Ostseeküste in einem 4000-Mann-Stadion zu sein und ist schön, Kurpark, und da kommen jedes Jahr die 4000 selben Leute hin und wir haben alle unseren Spaß und nach außen wirkt's cool. Nein, das Ziel muss sein, sich mit anderen zu messen. Und Handball ist in der Lanxess-Arena 20.000, das werden wir nie schaffen, weil wir temporäre Stadien aufbauen, ne, draußen und Outdoor. Aber wir mussten ein größeres Stadion gehen und wir müssen dann auch die Infrastruktur drumherum bauen und da muss auch das Einzugsgebiet besser sein. Und deswegen fand ich es gut, dass Dortmund den Hut in den Ring geworfen hat, weil Dortmund hat einen zentralen Fernbahnhof, das heißt, unsere Community, die da hinkommen, ne? Kenne deinen Endkunden, unsere Community ist jung, fährt gern mit der Bahn, weil die auch am Finaltag noch ein Bierchen trinken wollen und angeschossen zurückfahren wollen, ist auch wichtig. Und wir können dort ein großes Stadion aufbauen und unsere Partys drumherum, weil das ist ja Beachvolleyball, jeder, der es schon mal gesehen hat, ist ja nicht nur, ich gucke ein Spiel und reiß dann wieder ab, sondern es ist den ganzen Tag Spiele und abends auch noch eine Party, so, das ist ja der Vibe, den wir da haben, eher so ein Sportfestival, wenn man so möchte. Und dann ist klar, dass ich das umziehen muss. Und dann ist mir völlig, wenn 50% der Zuschauer verliere, gewinne ich damit ja die Chance, 80-90% neue Zuschauer zu generieren. So, das heißt, da sind wir wieder bei Destroy and Rebuild, ne? Wenn ich jetzt 50% derer verloren hätte, und habe ich natürlich nicht, also die Leute, die sich noch beschweren, ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Die Leute, die sich noch beschweren, die hast du ja nicht verloren. Die kommen ja trotzdem.
Die kommen ja trotzdem.
Im Worst Case, um sich einmal anzugucken und zu sagen, fuck, gefällt mir doch. Ja, also das ist ja einfach. Und wir sind jetzt im Mai, sind wir auch schon, also weit über den Verkaufszahlen, die wir in Timmendorf jemals hätten erreichen können mit dem Ticketing. Das wird das größte Beachvolleyball-Turnier der Welt dieses Jahr, weil ein 7000-Mann-Stadion baut sonst keiner auf der Welt auf. Das heißt, eine nationale Meisterschaft ist das größte Turnier der Welt. Das heißt, wir sind größer als die Weltserie. So, das ist das, was wir jetzt dieses Jahr geschaffen haben. Das müssen wir, das heißt, noch haben wir es nicht geschafft, wir bauen es gerade auf, ne? Oder wir legen es gerade zusammen, aber das war für mich ein No-Brainer.
Jetzt. Bist du ein Mensch, the sky's the limit?
Nee, ich glaube, ich weiß schon. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube schon, ich bin eher totaler Realist, aber ich weiß halt, wie viele Leute unsere Kanäle konsumieren, wie viele unterschiedliche Leute allein in NRW und im Einzugsgebiet Volleyball spielen. Ich weiß, dass an dem Wochenende die Hallenvolleyball-Saison noch nicht angefangen hat. Ich weiß, dass ich hochprozentig diese Leute erreiche. Und ich weiß, dass ich mit dem Preis, mit dem ich am Markt bin, diese Leute dazu bewegen kann, mir Zeit zu schenken und dieses Event zu besuchen. Das sind ja Sachen, die man wissen muss.
Der
das
Preis
hat ja nichts mit
Markt,
Sky zu tun.
Der Preis auf dem Markt bedeutet, was die Leute Eintritt bezahlen, um ins Stadion
genau.
zu können. So.
Ja.
Wenn du jetzt, der Streamer aber wiederum ich nehme jetzt mal YouTube, ich sitze jetzt in keine Ahnung wo und ich würde das gerne mal auf YouTube angucken, das ist ja kostenlos, da gibt es noch kein Pay-Modell oder sonst irgendetwas dahinter. Nee. Ne? Also du öffnest quasi für jeden und sagst, okay, das, was wir hier produzieren, kann sich jeder über die verschiedenen Plattformen, und ich gehe jetzt davon aus, wenn ich dann Beachvolleyball, also wenn ich jetzt GBC gucken will, dann kann ich das gucken auf Twitch, dann kann ich das gucken auf YouTube, dann kann ich das gucken auf Instagram, wie auch immer.
Ja, ganz genau. Und das ist auf jeden Fall kostenlos, weil ich bin kein Fan, ich glaube nicht daran, dass man eine Sportart zum Wachsen bringt, wenn man die hinter Pay-Produkte packt. Daran glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass man auf jeden Fall ein Schaufenster braucht, um Spiele zu multiplizieren. So, und dadurch, dass wir ja immer nur auf einem Feld spielen, in Anführungsstrichen. So wie eine Liga, die 8 Spiele gleichzeitig hat am Wochenende oder so, ein Spiel sollte man immer irgendwie konsumieren können, meiner Meinung nach. Das ist meine Philosophie. Das machen andere Anbieter am Markt anders, das ist auch so. Aber man weiß auch oft genug, dass die Geschäftsmodelle sind jetzt auch nicht so, also die drucken kein Geld, die verbrennen es eher, muss man schon mal ganz klar sagen. Ne? Und ich glaube, in einem Zeitalter, wo Sport immer wichtiger wird, was die Qualität der Impressionen angeht, weil Live-Sport-Events einfach irgendwann jetzt unersetzlich sein werden, ist es gut, seine Audience oder seine Community so zu erreichen und so stark zu erreichen, dass man irgendwann die Reichweite wieder gut monetarisieren kann. Aktuell muss man da durch, weil die Werbegelder noch nicht aus dem TV rübergewandert sind, so würde ich es formulieren. Aber es passiert ja irgendwann. Der Trend ist ja eindeutig. Und dann kann man, glaube ich, mit einer frei zugänglichen Plattform auch Monetarisierung schaffen und Reichweiten schaffen, die einem Freude bereiten als Veranstalter. Plus die Sportart wächst dadurch, wenn man alles freigibt und Sharing is Caring macht. Das heißt, wenn du jetzt auch wenn du sagst, hey, ich bin auf dem Event und ich bin im Kamerabild gewesen oder sonstiges, dann kannst du nach dem Event, kannst du auf Twitch gehen, kannst genau die Sequenz, das war bei 17 beide in dem vierten Spiel, die klippst du dir raus und kannst den bei dir auf Instagram packen und sagen, dann machst du als Caption drunter, ey Mama, ich war im Fernsehen. Dann bist du ein Multiplikator von unserem Event. Also dieses, da ist Content, nehmt den und distribuiert den, damit die Sportart wächst. Ich glaube, das ist das, was wir machen. Ob das aufgeht, weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Sind wir ja noch nicht im Ziel. Ne?
Genau, es ist Try and Error, aber es wirkt zumindest danach, ne? dass das genau funktioniert. Aber dieser innovative Gedanke, und jetzt hast du natürlich viel von deiner Geschichte erzählt, und unser Podcast ist dafür da, eben um auch Geschichten zu erzählen, um Geschichten zu hören, wie andere etwas machen, um dem einen oder anderen, ich nenne es mal, eine Inspiration oder whatever zu geben, aber dass Menschen interessieren sich für Menschen, sage ich immer, und genau das ist eben das Spannende, diese Geschichte von dir zu hören, auch diesen Satz zu hören, ob es funktioniert, weiß ich nicht, aber ich probiere es und wir probieren es, weil ihr 55 Leute seid, die genau an diese Idee glauben, finde ich total stark. Also jetzt GBT als Tour, wenn man sich das anschaut, ist übrigens, ich versuche es direkt, ne, mit der Begrifflichkeit, merkst du? Ja,
sehr gut.
Braucht Zeit, sowas braucht Zeit, jetzt nicht nur in meinem Kopf, sondern ne, das ist nicht innerhalb von 2 Monaten implementiert, das werdet ihr genauso wissen.
Ja.
Aber das auch das ist ein Marathon, aber wenn man sich die Seite anschaut, ihr nennt es Festivalreihe.
Ja.
Darüber bin ich gestolpert, und zwar positiv, weil es genau das ja ist. Ich gehe als Kunde dahin und ich habe irgendwie eine gute Zeit und ich gucke nicht nur Spiel A gegen B und C gegen D, sondern ich erlebe drumherum auch ganz, ganz viel. Das ist so, das steckt dahinter, glaube ich, ne?
Ja, plus, und das Festival ist ja auch immer mit Musik assoziiert, ne?
Okay, gibt's Mucke.
Beachvolleyball halt, ne? Also ich meine, umso höher die Ballwechsel sind, umso höher das Niveau ist, umso kürzer sind die Ballwechsel. Das heißt, du hast am Wesentlichen ja nur 4-5 Sekunden Ballwechsel. Und danach hast du, während du oben auf der LED-Wall die Replay eingeblendet kriegst oder sonstiges, kriegst du halt 12 Sekunden irgendeinen Jingle oder 15 Sekunden irgendeinen Jingle und keine Ahnung was eingespielt. Das heißt, das Verhältnis von Musik zu Sport ist irgendwie, keine Ahnung, 1:3 oder sowas. Ja? Und das heißt, du hörst im Wesentlichen, wenn du auf einem Beachvolleyball-Turnier bist, hörst du mehr gute Musik mit guten, also du gehst mit deinen Freunden zu einer Sportveranstaltung, wenn du 10-11 Stunden da bist, weil wir 10 Spiele am Tag machen und du morgens um 11 auftauchst und bis 22 Uhr da bist oder so, also hohe Verweildauer, auch Festival ähnlich, ne, dann hörst du mehr Musik, als du Volleyball siehst, netto. Das ist so.
So, du brauchst, also, aber die DJs und coole Moderatoren und so, das gehört zum Beachvolleyball dazu, seit ich ehrlicherweise denken kann. Und ich stand da als kleiner Kerl irgendwie mit 20 irgendwie wirklich in diesem Stadion und habe gedacht, boah, geil, das will ich auch mal machen. Das ist ja überragend so. Ne? Ja. Habe ich jetzt, ne, ich habe das dann viele Jahre im Tennis gemacht und im Hockey gemacht und so. Aber
es ist ein bisschen anders, ne? Das ist schon eine völlig andere Sport. Anders. Nichts völlig dagegen, aber ist halt eine andere Art der Incentivierung.
Aber ich kann dir sagen, als ich angefangen habe mit dem Tennis irgendwie am Roten Baum 2005 eine Laola-Welle einzuführen, da gab es aber auch Stimmen, die gesagt haben, hier, er beschmutzt den weißen Sport.
Kann also, ich mir vorstellen, ne? Ja.
Das war, also und eben mit DJ und Ole Ole und dann irgendwie bei 6-6 irgendwie nochmal das Publikum hochgebracht. Gepeitscht. Da war Hamburg schon sehr innovativ und offen, auch mir gegenüber. Ich habe das 20 Jahre gemacht. So, und warum habe ich das da gemacht? Weil ich als kleiner Kerl irgendwie vom Beachvolleyball inspiriert und infiziert war, ehrlicherweise. Ja. Und das ist eine kleine Side-Story, egal. Also, weil ich Musik angesprochen habe. Gute DJs und so weiter. Gibt's auch, habt ihr auch sowas geplant wie was ich? XY tritt auf, Konzert, Side-Event, damit ich da als Kunde. Oder habt ihr schon gemacht?
Wir machen das ja. Also Leute, gerade samstags ist ja so der Tag, wo wir, samstags ist ehrlich gesagt der Tag, wo die Leute mit ihren Freunden da hinkommen und eine gute Zeit mit guten Menschen zu haben. So,
richtig.
Da trinken die ein Bierchen und da gehen die den Tag all in. All in heißt auch, dass die abends, muss ich jetzt eigentlich, jetzt ist geil, abends auch noch eine Party haben. Haben wir diese Woche, also wir waren die letzten zwei Wochen, waren wir in Düsseldorf mit dem GBT-Start hier 2026 und wir haben direkt in der Rheinterrasse, haben wir unsere neue Partyreihe, die parallel immer läuft, die heißt Luzi Bär. Ich erkläre dir kurz, wie das entstanden ist. Pass auf, ich habe das gehasst, dass wir Players Party, bla, diese ganze Scheiße, diese ganzen Wordings, die sind mir auf den Sack
was
gegangen.
Was immer schon da war.
Ja, ja, genau, ja. Hat mich genervt. Ja, ja. So. Ja. Und wir waren letztens, wir waren unterwegs und jemand hat gesagt, hier, wir waren in Florida mit einer Content-Reise von einem Partner von uns. Und da hat ein Deutscher geschrieben, der auch da war, meinte, ey, komm, was machen wir heute Abend? Und dann hat er uns geschrieben, da geht die Luzi. Und dachten wir so, wer sagt ja, geil, das denn? Haben geil. Wir uns richtig drüber lustig gemacht, weil das halt so ein Boomer-Ding ist, ne?
Ja, ja.
Und dann
ja,
haben wir noch gesagt, ja genau, da steppt wahrscheinlich auch der Bär.
Ja.
Und daraus ist der Luzi-Bär entstanden, der jetzt halt die Partyreihe ist, weißt du? So, das beschreibt ganz gut, was wir da bei Spontent manchmal machen. Weil es ist mir halt seit Jahren auf den Sack gegangen, dass es dieses Players-Party oder irgendwas. Und ich habe gesagt, komm, nee, scheiß drauf, wir machen jetzt den Luzi-Bär. Und dann haben wir so richtig trashig auch über AI einfach so einen Bären in so einem pinken Kostüm irgendwie generiert. Und der ist jetzt das Maskottchen von unserer Partyreihe, die da parallel läuft. Das ziehen wir jetzt durch. Wir wissen nicht, ob es funktioniert. Es gibt auch viele, die sagen, boah, Alter, wie boomerig ist das denn? Die verstehen die Ironie dahinter nicht. Aber Fakt ist, es ist auf jeden Fall tausendmal besser und tausendmal mehr Kult, als zu sagen, auf der offiziellen Players-Party der GBT am Samstag in der Rheinterrasse, bla bla. Das passt doch nicht zusammen. So am Ende wollen da Leute, die den ganzen Tag Beachvolleyball geguckt haben und Bierchen getrunken haben, noch durchgehend Musik hören und die Mädels diese, keine Ahnung, und die Jungs, die sie gegenüber auf der Tribüne gesehen haben, abends hoffentlich noch treffen, weil sie sich dann endlich trauen, die anzusprechen. Darum geht's doch eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, so. Und das wird, mal gucken wir mal. Da müssen wir eigentlich mal in zwei Jahren sprechen, ob sich der Luzi-Bär wirklich durchgesetzt hat.
Wahnsinn. Ich möchte mal zum Luzi-Bär. Wann ist GBT? Nee, GBC. Ja, sorry.
GBC 27. bis 30. in Dortmund. In Dortmund Revierpark
Wischling. Was 30.
August, sorry.
August. Ist ja immer Ende. Naja. 27. Früher war es immer Anfang September, deswegen frage ich. Ja. Also ja. 27. in Dortmund und dann gibt es auch eine Luzi-Bär-Party.
Zwei sogar. Da ist ja so eine Eishalle auf dem Eventgelände und da können wir schön mit 2.500 oder 2.600 Leuten oder so in dem Areal da ordentlich den Bär steppen lassen.
Da muss ich hinkommen.
Ja, bist herzlich eingeladen. Sagst du Bescheid.
Wahnsinn.
Ich lade dich nicht proaktiv ein. Du musst einfach nur sagen, Alex, Ende August, ich habe mir was reingeschrieben, ich bin in zwei Stunden da, dann sage ich, kriegen wir hin. Aber sag mir nicht, dass ich, weil ja, unser Einladungsmanagement.
Nein.
Wieso, unser Einladungsmanagement ist noch schlecht. Ist noch schlecht.
Das ist noch schlecht, das kommt noch.
Ja.
Naja, gut, ich meine, ne, das gehört übrigens auch dazu, ne? Wenn du innovativ bist, wenn du irgendwie ein Thema hochziehen willst, klar, ich kann mir als Zuschauer auf der Tribüne dann irgendwie meinen Clip ziehen und den selber posten. Dazu gehört natürlich auch, dass du Leute brauchst, die das ganze Thema noch mit nach außen tragen. Ich will jetzt nicht über das ganz klassische Influencer-Marketing reden. Ihr werdet da euren eigenen Weg finden, da bin ich mir ganz sicher. Aber klar, tue Gutes, rede drüber, das muss bekannt werden. Es ist ja auch schon sehr bekannt, aber es ist trotzdem eine Sportart, wo du sagst es, die hatte den geilsten Spot in Paris. Das war das schönste Stadion, vielleicht noch neben dem Reiten vor Schloss Versailles, aber das war das schönste Stadion. Beachvolleyball ist alle 4 Jahre einmal kurz im Fokus. Dann kommt deine Schwester, ist eigentlich die Große oder die Kleine, um Gottes Willen.
Das ist die Große.
Die große Schwester, dann gewinnt sie auch noch Gold. Und dann, ne, so, dann ist, bist du als Sportlerin, als Sportler im totalen medialen Hype. Und dann macht es nach Olympia, deswegen gibt es ja auch die postolympische Depression, Rumsbums. Und dann fristet es wieder dein Dasein. Da können die Kanuten und ich weiß nicht, wer alles Lieder von singen. Und Kanuten ist nur ein Beispiel für viele. Und da habe ich jetzt hier den Eindruck, dass ihr da wirklich nochmal einen anderen Weg geht und es irgendwie versucht, neu hochzuziehen. Irgendwie auch so ein ich will es gar nicht negativ sagen, aber so das Alte so ein bisschen rauskehren, anders denken, neu denken. Ja. Und das beginnt schon, dass die Webseite eine Endung LOL hat. Aber das ist ja nur eine Kleinstigkeit. Aber trotzdem, das ist genau dieses Denken, was mich zutiefst heute auch in diesem Gespräch beeindruckt. Abschließende Frage. Wann schläfst du? Wie lang ist dein Tag?
Ach, ja, frag mal meine Frau. Das ist.
Ja.
Ich hab gestern wieder die Diskussion. Ich kann halt nicht mehr schlafen. Das kann ich ganz. Ich kann das nicht mehr. Ich habe das verlernt. Ich schlafe, also in der Anfangsphase von der Firma, die ersten 3 Jahre, bin ich, wenn der Kopf langsam geworden ist, das war so um 2 Uhr nachts oder so, bin ich ins Bett. Also das Büro war nur 2 Minuten von meiner Haustür entfernt, mit dem E-Roller dahin, rückwärts mit dem E-Roller in die Erdgeschosswohnung, mich ausgezogen, auf gut Deutsch einfach nur die Hosen vor, also rückwärts ausgezogen, damit ich morgens direkt wieder aus dem Bett da rein kann und morgens war dann so 3 Stunden später. So, das habe ich halt 3 Jahre gemacht, 7 Tage die Woche. Das ist halt so, ne? Das sieht halt keiner, also man checkt das, wenn man sich damit beschäftigt, sieht keiner. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich durch den Druck, über den wir vorhin gesprochen haben, wenn ich meine Sachen nicht fertig habe oder wenn ich merke, dass gerade eine Entscheidung ansteht oder so, dann schlafe ich irgendwann todmüde ein, aber spätestens 3 Stunden danach bin ich wach. Also es ist einfach, ich kann nicht mehr, also wann habe ich das letzte Mal in Deutschland, im Ausland kriege ich das hin, ne? Das ist das Spannende und das ist auch das Erschreckende an der ganzen Sache. Wenn ich 4 Bier trinke und auf Fuerteventura bin oder so, dann schlafe ich 10 Stunden. Das ist überhaupt kein Problem. Und zwar sofort. Ich komme an im Urlaub oder irgendwo und dann schlafe ich 10 Stunden. Aber wenn ich hier in der Umgebung von dem Unternehmen bin und weiß, dass gerade die und die Themen anstehen, dann schlafe ich nie mehr als 3 Stunden am Stück. Ist so. Und jetzt kommen wir nicht mit, ich weiß, dass es ungesund ist, aber ich kann es ja gar nicht ändern. Ich komme aus der Nummer ja nicht raus.
Wer bin ich, um dir jetzt hier, ja, ich bin ein paar Jahre älter, aber wer bin ich, um dir jetzt hier schlaue Tipps zu geben? Das musst du selber wissen, um Gottes Willen. Aber das ist, ich frage das deswegen, weil ich wusste das nicht und wir haben ja auch kein Vorgespräch geführt. Ja, aber ich war wirklich interessiert, wie das bei dir ist, weil, ne, das ist nämlich auch Teil der Wahrheit, die auch keiner sieht. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Also das ist ja, wenn man ein solches Ding hochzieht, wie du das gemeinsam mit deinem Team machst, dann ackert das die ganze Zeit im Kopf.
Ja.
Da gibt's kein 18 Uhr Stift fallen lassen, weiter geht's. Ja. Ey, ohne Scheiß, Shoutout an deine Frau, will ich sagen an dieser Stelle.
Ja, da mache ich wirklich, also da steige ich drauf ein, weil das ist wirklich krass, was die damit durchmacht. Gut ist halt. Was gut ist, die hat mich halt genau so auch kennengelernt, ne? Also die kennt mich nicht anders, das ist halt von Vorteil. Wenn sich das in der Zeit, in der man irgendwie zusammen so eine Beziehung führt, dann verändert, dann ist, glaube ich, hart für eine Partnerin. Nimmt die das Volley. Aber es ist schon hart. So, man merkt auch, dass die, wenn die wieder merkt, dass ich nachts wach werde und dann einfach aufstehe, weil ich fange ja dann wenn ich um 12 ins Bett gehe und um 3 wach bin, fange ich ja dann zu arbeiten, ne? Dann stehe ich halt auf und dann kommt die irgendwann um 7 oder 7.30 Uhr oder so, steht die auf, kommt dann so ins Arbeitszimmer, guckt mich so an und sie weiß halt auch genau, was passiert ist. Sie weiß genau, dass ich wieder nur 3 Stunden geschlafen habe, dass ich jetzt schon wieder 4 Stunden hochfrequent an den Sachen arbeite und auch sage, ich finde das gut, weil um die Uhrzeit sind ja die Angestellten noch nicht wach. Das heißt, ich kann mal wirklich am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Und ich tue irgendwas zwischen, ich tue ihr leid, gleichzeitig ist sie dann auch stolz, ne, weil sie es auch cool findet irgendwie, weil ich ja immer wieder so neue Sachen erschaffe. Es wird ja nicht langweilig hier bei uns zu Hause. Aber das sind schon, also früher habe ich als Sportler auch viel verzichtet, ne? Klar, logisch. Aber als Unternehmer verzichtest du halt vor allem neben allem anderen und Privaten halt auch noch Vollgas auf deine Gesundheit, ne? So,
ja.
Weil das ist ungesund, was man da macht. Ja. Das ist einfach so.
Ja. Ich habe der Podcast ist ja, also die Staffel geht ja in Richtung 13. November für unser großes Powwow Festival in Düsseldorf und wir haben da Diverses vor, also alle, ich kann jetzt schon mal alle irgendwie anzünden und sagen, Freunde, das wird ein ganz großes Ding und das wird auch neu, das wird anders, neue Location in Düsseldorf und wir werden da im Laufe auch der nächsten Folgen immer mehr auch zu euch erzählen, ihr könnt euch im Internet informieren, Karten, Tickets und so weiter. Eins ist mir noch ganz wichtig und das ist übrigens eine ähnliche Unternehmergeschichte aus einer völlig anderen Zeit, aber die haben das erfolgreich hochgezogen und ich bin ganz, ganz dankbar dafür. dass wir als Powerball-Team die DVAG gewinnen konnten, diesen Podcast zu unterstützen. Dafür wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Die DVAG, die ja von Andreas Pohl, Inhaber geführt, einer großartigen Familie geführt wird, mit, ich weiß gar nicht, 18.000, 20.000 selbstständige Unternehmensberater in ganz Deutschland, die da unterwegs sind und Menschen beraten in den unterschiedlichen Bereichen. Und ich arbeite selber persönlich auch schon sehr lange mit denen und habe mich total gefreut, als ich gehört habe, dass die hier diesen Podcast mit unterstützen. Deswegen da ein ganz, ganz großes Dankeschön an Holger Zind und sein ganzes Team, die da auch an unserer Seite sind, die übrigens auch größte Förderer im deutschen Sport sind, wenn ich an die Sporthilfe denke oder. Also da gibt es diverse auch Überschneidungen, was auch die Förderung des Sports insgesamt angeht. Und deswegen einfach nur ein großes Danke an die DVAG, dass ihr auch diesen Podcast hier gemeinsam mit uns, ja, oder dass ihr uns unterstützt. Und ich will jetzt gar nicht hier so einen Satz sagen, wir wird präsentiert von und so, das ist auch alles dann wieder nicht authentisch. Ich finde es einfach geil, dass sie das machen. Und dafür, wie gesagt, ein großes Dankeschön war mir einmal wichtig zu sagen. Weil das gilt bei uns natürlich auch, genauso wie bei dir auch, ne? Ohne Partner, ohne Sponsoren, no Chance. Dann können wir alle absperren und es geht am Ende ums Geld verdienen, aber du schaffst ja wiederum, und das machen wir mit dem Powerball Festival ja auch. Du schaffst ja auch ein Erlebnis, ist ja auch geil.
Ja, also, das macht Bock, ist auch so.
Das ist ja auch, also da gehen ja auch Menschen dann hin und sagen so, boah, jetzt habe ich eine gute Zeit.
Ja, denn wenn du diese
wahnsinnig gut
diese Impressionen auf der Tribüne siehst, wie viele Leute einfach, vor allem in der heutigen Welt, dass gute Menschen sich treffen, ich sage ganz bewusst, gute Menschen sich treffen, um eine gute Zeit zu haben, das ist unbezahlbar, ne? Das macht tausendmal mehr Freude als alle Entwicklungsprozesse in der Firma oder so. Das ist wirklich so. Das gibt einem so viel zurück. Deswegen ist es ja auch so geil bei eurem Event. Das merkt man ja auch. Ich bin auch echt gespannt, wie es in der neuen Location wird. Also bin ich echt gespannt, was ihr da alles macht, weil da gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Das finde ich ganz cool.
Es wird auf jeden Fall größer, ne?
Ja, genau,
das ist es. Ja. Und ich kann nur, wie gesagt, alle powerball-sports.com, schaut euch das an. Es wird diverseste Themen, Gäste und so weiter, gibt ganz viel Inspiration und ich liebe ja solche Events und ich liebe ja dieses ja, einfach auch hier machen.
Ja.
Machen.
Das ist das Geile bei dem Event noch und bei Power noch, dass ihr wirklich die Sachen, also auch, dass da jeder hinkommt, weil er sagt, ey, ich will da ein bisschen mitgestalten. Das ist nicht dieses, ich komme da wie der letzte Konsument hin und mache. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Ich hoffe, und da wünsche ich auch wirklich allen, ich hoffe, ihr hört das, dass ihr euch das mit der Marke hier möglichst lange erhaltet, weil das ist, das wird, glaube ich, mit das Wichtigste sein. Wo wir jetzt, glaube ich, eine gute Klammer haben wegen Authentizität und Sonstiges, ne? Am Anfang. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Klammer.
Ja. Also ich hab den Powerball-Pulli an, ich habe ihn gerade hier in die Kamera gezeigt für alle, die uns per Video gucken. Und den trage ich übrigens nicht, weil irgendjemand zu mir sagt, du musst den jetzt tragen und so, sondern auch das ist ja eine Einstellung, ne? Und das ist übrigens das Schönste, was du auch als Arbeitgeber, in Anführungsstrichen, jetzt bin ich ja gar kein Arbeitgeber, ne? Oder Arbeitnehmer, aber das Schönste, was du erreichen kannst, wenn deine Leute sich mit deinem Unternehmen auch identifizieren, ne?
100% ist auch so.
Und das ist ja mehr als nur ein T-Shirt tragen davon, sondern das ist einfach auch stolz zu sein, zu sagen, boah, wisst ihr was? Ich arbeite bei Spontent, das ist so geil und ich gehe jeden Tag wahnsinnig gerne zur Arbeit und mein Chef, der ist auch schon seit 3 Uhr heute Morgen wieder wach.
Ja gut, da sagen die immer alle, der ist bescheuert, weil die aufwachen und ich habe neue Ideen im Postfach. Aber ja,
das glaube ich.
Das ist aber wirklich so. Wir machen immer, was auf eine Anekdote erzähle ich noch über Spontent, die Besonderheit. Bitte. Wir machen zur Weihnachtsfeier machen wir einen Livestream für die Community und hauen immer Awards für die Angestellten raus, so. Angestellter des Jahres, Newcomer des Jahres, Rookie des Jahres, Best Dressed, Worst Dressed, Dulli, oh. Also positive wie negative, ne? Weil manche in der Redaktion,
Worst Dressed, ei.
Ja. Geil. Gut, bin meistens sogar ich, weil ich immer in Jogginghose gehe, so, weil ich mir keinen Gedanken über Klamotten mache. Aber das ist eigentlich ganz geil, weil wir das einfach vor der Community, vor zigtausenden Leuten streamen, ne? Und dann die Eingestellten aber am nächsten Tag den Post machen, ey, ich habe dieses Jahr wieder bei den Spontent Awards, bin ich Best Dressed geworden und sonstiges. Und plötzlich haben die auf ihrem Instagram-Kanal so einen Award bekommen, weißt du, von der Tausender-Community. Das ist ganz geil. Macht mir auch, also ist jetzt angekommen und ziehen wir jetzt auch durch. War am Anfang, haben wir da alle gesagt, boah, Walkmaus, kannst du da eigentlich nicht bringen. Aber die Angestellten haben es alle gefeiert, ne? Die finden es alle cool. Und das werden wir jetzt auch durchziehen.
Ja, wie super.
Könnt ihr gerne alle nachmachen, das hilft. Das ist Unspaß, das macht Bock. Das ist wirklich geil, ja.
Auch eine Art der teambildenden Maßnahme, ne?
Richtig.
Und das ist ja das Allerwichtigste. Also Kunden gewinnen, Menschen gewinnen, Menschen unterhalten und so weiter. Aber Team Ohne Scheiß, für mich ist auch, ich bin ein totaler Teammensch so. Ich habe, wenn ich jetzt von einer Fernsehsendung, ich gehe immer zu jedem Kameramensch, Kameramann, Kabelhilfe, whatever. Jetzt bin ich wieder in der alten Zeit so, ne? Aber ne, nicht nur guten Tag sagen, sondern ich bin so einer, ich gehe dann auch mal rum und sag irgendwie so, ey Leute, gute Sendung, lasst uns das. Manche gucken mich auch an, sagen, was ist mit dem so, ne? Aber mir ist das total wichtig, zu versuchen, da einfach auch, ne, im Kleinsten wie im Großen. Team, ne? Es geht nur gemeinsam. Aber ihr seid da beeindruckend und ich finde es großartig, nicht nur dich jetzt auch in diesem Gespräch in der Öffentlichkeit ein bisschen genauer kennenzulernen. Wir haben uns ja auch schon mal auf einer Bühne unterhalten und das ist ja für mich jedes Mal aufs Neue beeindruckend. Finde das sehr, sehr inspirierend. Und weißt du, was ich am allermeisten oder mich am allermeisten inspiriert?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich nenne das mal so einen Arbeitstitel: so, sich nichts scheißen, sondern machen.
Ja.
Und auch out of the box denken und und nicht irgendwie, also bei dir gibt's auch keinen, diesen Satz, den habe ich aus meiner Familie, aus meinem ganzen Leben auch gestrichen, den kenne ich noch von meinen Eltern leider, das macht man nicht. Ich sag ja da heute,
ich sag ja heute,
who the fuck is man, es ist immer das Erste, ja. Und wieso mache ich das denn nicht? So. Und wir sind viel zu lange in irgendwelchen, haben uns viel zu lange auch als Gesellschaft in irgendwelchen Konventionen gefesselt und fesseln lassen und so. Machen, out of the box denken. Ich finde das total geil. Ja. Ach, könnte ich stundenlang mit dir weiter drüber reden.
Lass uns doch, pass auf, Angebot steht, wenn ihr irgendwann nochmal eine Episode aufnehmen wollt. Ich glaube, wir haben noch andere Themen.
Ja, wir haben noch
sehr,
andere
sehr
Themen.
Sehr, sehr gerne. Ich bin immer bereit.
Also vielen, vielen Dank, Alex.
Gerne.
Das macht großen, großen Spaß. Ich möchte mich nicht nur bei dir bedanken, ich möchte mich vor allem auch bei allen bedanken, die uns hier zugehört haben. Ich hoffe, es hat genau das geklickt, was ihr oder was wir uns erhoffen. Ne? Inspiration durch unseren Gast, durch unseren wunderbaren Alex Walkenhorst, der einfach auf eine beeindruckende Art und Weise hier erzählt, wie sein Weg eben gewesen ist und wie der Weg auch weitergeht. Stichwort hier nochmal out of the box denken, anders denken und ja, irgendwie offen sein für Neues, authentisch sein. Ganz, ganz wichtig. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann macht einfach gar nichts. Dann
genau.
Ist es auch egal. Ja,
das, mal die Tendenz mal umkehren. Positives in die Kommentarspalten, Negatives einfach mal runterschlucken. Das wäre mal ein guter
auch
Trend.
Wichtig,
das können
wir
mal
auch machen. Auch wichtig im Marketing irgendwie. Nein, aber das ist ja, ne, da könnten wir jetzt auch wieder eine Stunde drüber reden. Ne?
Also
dieses Negative und so weiter.
Ja.
Was dahin, wir brauchen viel mehr Optimismus irgendwie, viel mehr Glas halb voll, statt Glas halb leer und so. Das, da bin ich auch großer Freund und großer Verfechter von, sag das auch an jeder Ecke. Aber anyway, also.
Holen wir immer mal nach die Themen.
Holen wir. Es hilft uns aber, wenn ihr da draußen irgendwie und wenn ihr hier kommentiert, wenn ihr uns irgendwie ein paar Sterne schenkt, das freut uns. Das hilft übrigens auch in der Verbreitung irgendwie auf den einzelnen Plattformen. Und der Rest ergibt sich dann. Alex, all the best.
Gleichfalls, ich danke dir. Wir hören uns wieder, da bin ich mir sicher.
Und wir hören uns auch regelmäßig jetzt bis zum 13. November unsere nächste Staffel von unserem wunderbaren Pow Wow Podcast. Danke fürs Zuhören.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Powwow Sports in Kooperation mit Maniac Studios.